Kehrte ich je von einer Reise so reich beschenkt heim wie von dieser? Das fragt Wolfgang Büscher ganz am Ende seiner Reiseerfahrung in Jerusalem. 2 Monate hat der Autor in Jerusalem gelebt. Sein Buch »Ein Frühling in Jerusalem« ist ein kleines Wunder, wie es in einer Buchkritik heißt. Wolfgang Büscher versucht, die heilige Stadt zu verstehen und dabei erlebt er unglaubliche Begegnungen mit Menschen und mit der Stadt, die zum rätselhaftesten gehört, was unsere Welt zu bieten hat. Wolfgang Büscher ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sind Sie von Jerusalem beschenkt worden?
Das kann man so sagen, ja. Ich war 2 Monate da, vor ziemlich genau einem Jahr, Januar, Februar 2014. Die ersten 2, 3 Wochen spielten sich im Grunde genommen so ab, dass ich mit dem Menschenstrom, der sich da jeden Tag durch die Gassen und Basare ergießt und die heiligen Stätten, einfach mitgeschwommen bin, mehr oder weniger. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob das was wird, also ob es mir gelingt, auch nur ein bisschen unter diese Oberfläche zu kommen. Ich hatte auch das Gefühl, die Stadt, die guckt sich diesen komischen Kerl an und prüft den, ob sie ihn an sich ranlassen will. Und irgendwann gingen die Türen auf und gingen auch Herzen auf. Insofern kann ich sagen, ja, die Stadt hat mich insofern beschenkt, als sie sich mir geöffnet hat.
Also Jerusalem, das deuteten Sie bereits an, das ist immer ein Wagnis, weil diese Stadt so eigentlich unfassbar ist. Also auf wenigen Metern spiegeln sich hier Jahrtausende jüdisch-christlicher, muslimischer Kultur und noch weit darüber hinausgehend. Kann man das überhaupt begreifen? Droht einen das nicht zu erschlagen? Haben Sie keine Angst gehabt vor der unheimlichen Macht dieser Stadt?
Eigentlich nicht. Wer Jerusalem nicht kennt, muss sich das vorstellen wie so eine gebackene Quiche, aber aus weißem Kalkstein. So ein 1 Quadratkilometer Grundfläche, großes Gehäuse in mehreren Schichten. Diese Schichten sind alle aber noch lebendig. Und das ist alles präsent. Also der komische Kaiser Wilhelm, Ende des 19. Jahrhunderts, das Jaffa-Tor hat aufsprengen lassen, um mit dem Pferd da reinreiten zu können, was noch kein Eroberer vor ihm getan hat. Die sind alle demütig zu Fuß in die heilige Stadt gegangen. Das ist immer noch Tagesgespräch, ja, das muss man sich vorstellen. Und genauso 1500 oder 1700 Jahre zurückliegende Dinge. Das erzählt einem so ein Taxifahrer oder ein Basarhändler, ja.
Das heißt, die Vergangenheit ist überall präsent und alles hat seine eigene Wirklichkeit und Wahrheit in dieser Stadt. Wie passt das zusammen? Muss das nicht andauernd explodieren, wenn so viele Wahrheiten nebeneinander stehen?
Ich glaube, das muss dann nicht explodieren, wenn es nicht nur die Absolutheit der jeweils verschiedenen Wahrheiten gibt, sondern wenn es auch eine gewisse Jerusalemer Identität gibt. Also wenn die Menschen in Jerusalem nicht nur sagen, ich bin Jude im jüdischen Viertel, Punkt, Schluss, aus. Ich bin Christ im christlichen armenischen Viertel, ich bin Moslem und so weiter, Punkt, Schluss, aus. Sondern ich bin auch Jerusalemer und das ist was. Ich bin Jerusalemer, wer bist du? Ja, also stolz darauf auch zu sein. Und es gab lange Zeiten, in denen das so war. Es gab auch lange Zeiten, in denen war Jerusalem nichts weiter als irgendein staubiges kleines Städtchen im jüdischen Bergland in einem toten Winkel des Osmanischen Reiches oder eines anderen Reiches. Das ist auch wahr. Aber die Stadt hat eine Zähigkeit über die Zeiten. Sie hat sich selbst bewahrt über die Zeiten. Und das ist tatsächlich eine ungeheure, erstaunliche Sache. Es sprechen 40 Gründe dafür, dass dieses Jerusalem längst ein Steinhaufen wäre, für den sich nur noch Archäologen interessieren. Es ist so oft zerstört worden und es ist immer wieder auferstanden.
Ihr erster Stadtführer, Charlie Effendi, ein Armenier, sagt zu Ihnen, there's no joy in this city. Wie meint er das? Ist das wahr?
Also wenn man jetzt junge Leute fragen würde, die im Flugzeug nach Israel fliegen und dann teilt sich das Flugzeug in 2 Grüppchen, die einen marschieren zu dem Taxi, wo drauf steht Tel Aviv, die gehen also dahin an den Strand zum Feiern und die anderen marschieren zu dem Sherut-Taxi, da steht Jerusalem, die gehen nach Jerusalem zum Beten. Also so von heute aus würde man sagen, ja klar, das ist Jerusalem ist schwarz, da laufen nur schwarz angezogene Leute rum, Ultraorthodoxe und Mönche und so weiter. There's no joy in this city. Das ist eine Stadt zum Beten, aber nicht zum Leben sozusagen. Das würde vielleicht ein Jerusalem-Verächter heute sagen. Aber dieser Mensch, der in meinem Buch auftaucht als Charlie Effendi, der meint es ein bisschen anders. Der meint es so, das ist ein Spross der alten Jerusalemer Oberschicht. Und diese alte Jerusalemer Oberschicht war zum großen Teil christlich geprägt. Nicht nur, aber stark auch. Da hat eine gewisse Entmachtung stattgefunden. Diese Leute haben einfach nicht mehr den Besitz, den sie mal hatten, ihre großen Villenviertel im Westjerusalem und so weiter. Sie haben auch nicht mehr den Status, den sie mal hatten. Sie spielen einfach in der Stadt nicht mehr die Rolle, die sie mal hatten. Es gab ja diese UNO-Utopie, 1949 besonderer Status und soll sich selbst verwalten. So einen Stadtrat gab es in der britischen Mandatszeit. Und das war natürlich die große Stunde der alten christlichen Oberschicht. Das waren die Verwaltungsleute, das waren die Rechtsanwälte, die Geschäftsleute und so weiter.
Sie kamen ja oder kommen aus einer recht säkularen Welt. Sie leben wahrscheinlich auch sehr säkular. Und nun kommen Sie in dieses Jerusalem, das religiös so aufgeladen ist. Nimmt man das nicht von außen auch wie ein Disneyland der Religion wahr? Ist das nicht auch alles Folklore, wenn man aus dem säkularen Deutschland kommt?
Ja, das ist der erste oberflächliche Eindruck. Man muss sich das einfach so vorstellen, man geht durch eines dieser Altstadttore und befindet sich in diesen Souks, in diesen Bazaren, und da sind Hunderte und Aberhunderte von Läden, wo Kippas verkauft werden, wo Kreuze, Ikonen, alles, was man sich nur vorstellen kann, was um die Religion Kreis verkauft wird. Es wird angepriesen von den Bazarhändlern und so weiter. Die ganzen Leute schieben sich da durch. Das ist der erste Eindruck, aber das ist ein sehr oberflächlicher Eindruck, das kann ich Ihnen versichern. Es ist wahrhaftig nicht der Kern der Stadt.
Sie haben sich dem ja genähert, auch dem Religiösen genähert, und Sie scheuen auch nicht davor zurück, das in Worte zu fassen, obwohl es immer sehr heikel ist, über Religion zu reden. Entweder wird man ironisch oder pathetisch, oder?
Das ist eine interessante Frage. Warum ist es eigentlich so heikel, über Religion zu reden? Warum? Ich habe junge Deutsche erlebt in der Via Dolorosa, denen war das alles furchtbar peinlich. Also die Peinlichkeit lag geradezu in der Luft, dass man sie mit Händen greifen könnte, dieses Gefühl der Peinlichkeit. Bei manchen, also bei den allermeisten, die als Pilger dahin kommen, ist es nicht so. Aber auch zum Beispiel bei amerikanischen Pilgergruppen habe ich das manchmal beobachtet, die dann Lieder gesungen haben, auf den Passionsweg gegangen sind, das Kreuz einer vorweggetragen hat. Und die haben ganz, ganz leise gesprochen und gesungen, so als ob ihnen das alles so ein bisschen unangenehm ist, da durchzugehen und das so jetzt so zu machen. Warum ist es also eigentlich so peinlich?
Weil es intim ist und weil es immer droht, ironisch, zynisch oder auf der anderen Seite pathetisch zu werden. Also dieser Zwischenweg, das ist genauso, wie es schwierig ist, über Sexualität zu reden.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Und ich glaube, dass das aber unser Problem ist. 95% der Welt hat dieses Problem nicht. Das haben nur wir. Das ist unsere Macke.
Warum ist das unsere Macke?
Weil wir von der ganzen Welt her betrachtet einen Sonderweg gehen. Der Sonderweg bedeutet, wir sind den Weg der Aufklärung gegangen und bilden uns ein, das bedeutet, mit der Religion Schluss zu machen. Das sieht aber 95% der Welt ganz anders.
Sie nähern sich dem in Ihrem Buch an. Sie finden auch eine Sprache dafür. Ich gebe mal ein Beispiel. Sie erleben die Uraufführung eines Gleichnisses. Ist das ernst gemeint?
Das ist vollkommen ernst gemeint. Also diese Szene, auf die Sie jetzt anspielen in der Grabeskirche, das ist eine gleichnishafte, bildhafte Szene von der Art, wie sie in den Apostelberichten alle paar Absätze steht.
Jemand, der auf den ersten Blick einen Tick hat, verrückt ist, tritt da sehr aufdringlich auf, und man rechnet damit,
dass der rabiate griechische Wächter am Heiligen Grab ihm eine mobbt, ja, und ihn rausschmeißt, achtkantig. Und das tut er auch die ganze Zeit, weil der geht ihm furchtbar auf die Nerven. Wie endet das? Es endet damit, dass der auf ihn zugeht. Man denkt noch, jetzt haut er ihm eine. Und dann geht er hin, nimmt seinen Kopf in beide Hände, küsst ihn und lässt ihn vor allen anderen, vor Hunderten und Tausenden anderen, die in der Schlange warten, zum Grab, lässt er ihn rein.
Das ist die Wandlung, das Wunder, die Verwandlung, das Gleichnis vielleicht.
Das ist das völlig unlogische und nur von Liebe getragene Verhalten, das einfach sagt, komm her, komm. Ich sehe, dass du dir so wünschst, jetzt komm her.
Sie waren fest entschlossen, sich dem zu nähern, auch den religiösen Gefühlen zu nähern. Sie haben eine ganze Nacht in der eiskalten Grabeskirche verbracht. In diesem Erlebnis, da nähern Sie sich, ja, ich habe das fast so empfunden, etwas sehr leise angedeutet, einer eigenen Erfahrung, die mit Religion zu tun hat. Das stille Stehen kommt davor, so konnte man diese Erfahrung nennen. Eine unauslöschliche Erfahrung im inneren Reservoir, so schreiben Sie. Können Sie das erklären?
Ich habe diese Nacht in der Grabeskirche verbracht. Das kann ich Ihnen jetzt nicht in zwei Worten sagen. Es ist für mich, der ich eben schon ein Mensch bin, für den Orte, Bilder und das, was ich sehe, wichtig sind. Sonst könnte ich auch meine Bücher nicht schreiben. Es ist für mich, der ich nun mal so gestrickt bin, schon eine bedeutende Erfahrung, diesem allem auch körperlich nahe zu kommen. Ich kann Ihnen jetzt nicht mein Innerstes ausschütten und Ihnen erzählen, was in diesen 12 Stunden Grabeskirche alles durch mich durchgegangen ist. Ich kann nur sagen, dass das einer der besten Momente dieser 2 Monate war. Es gibt ja in der Liturgie diesen immer wiederholten Satz, Geheimnis des Glaubens. Mir gefällt dieser Satz sehr gut, weil er sagt, es ist am Ende etwas, was wir nie ganz erfassen und was aber doch da ist und dem wir uns annähern. Nichts anderes habe ich da versucht.
Und am Ende des Buches fliegen Sie zurück nach Deutschland. Sie riechen nach Weihrauch im Flugzeug. Hat Ihr Aufenthalt in Jerusalem Ihr Verhältnis oder Ihre Beziehung zu Religion und Kirche verändert?
Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Dieses Verhältnis war schon vorher da. Das spielt auch einfach mit da rein, dass ich überhaupt dahin gegangen bin. Also ich bin nicht nur aus einem kühlen ethnologischen oder archäologischen Interesse dahin gegangen. Ich bin dahin gegangen, weil es die Steine sind, über die er gegangen ist. Auch natürlich. Und das gehört einfach für mich zentral dazu. Und das war auch vorher so. Das war auch ein Motiv.
Also Ihnen ist es auch gelungen, erstmal die Oberfläche der fotografierenden Touristen sich dadurch zu bewegen, um dahin vorzudringen, zu dem, was diese Stadt ist.
Ja, aber das ist sozusagen kein Kraftakt, den ich jetzt irgendwie stemme aus eisernem Willen oder so, sondern das ist eben doch auch ein Geschenk. Das hätte ja nicht so sein müssen. Also die Stadt hätte mich ja auch mit dem Fingerschnipsel einfach abfahren lassen können und ich komme mit leeren Händen zurück. Das ist ja alles möglich. Es war aber nicht so.
In Ihrem Buch gibt es auch eine Melancholie und das hat damit zu tun, dass die Christen den Nahen Osten, die jungen Christen zunehmend verlassen. Wird das Christentum in Jerusalem verschwinden?
Das ist die Furcht der in Jerusalem noch lebenden Christen. In der Tat, das ist ihre große Furcht. Einer sagte mir, geh doch mal durchs armenische Viertel, klopf mal an die Türen und zähl mal die Türen, die noch jemand aufmacht. Geh mal durchs Christenviertel und schau dich um, wie viele junge Leute du noch triffst. Das ist eine reale Gefahr, dass diese älteste christliche Stadt der Welt zu so einer leeren Hülse wird, wo die Rituale und die Verrichtungen noch stattfinden, aber die im Grunde kaum noch eine christliche Bevölkerung hat. Das ist eine reale Gefahr, ja.
Würde der Stadt dann was fehlen?
Ja, sicher würde der Stadt was fehlen. Das wäre eine Entkernung. Es ist noch nicht so weit, aber es ist auch nicht ganz weit davon weg.
Der Friede dieser Stadt ist so zerbrechlich wie ein randvolles Glas Milch in der Hand eines dreijährigen Jungen, sagen Sie. Wie bedroht ist Jerusalem?
Na gut, also Jerusalem ist politisch gesprochen natürlich Teil des großen Paketes, das, so Gott will, irgendwann mal geschnürt wird. Und ich bin kein Nahostkorrespondent. Ich kann Ihnen diese Frage im Grunde nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Als ich hingegangen bin, ich habe mir selber zwei Regeln auferlegt. Regel Nummer eins ist nur die Altstadt. Es ist kein Buch über den Nahen Osten, Nahostkonflikt und so weiter. Es ist ein Buch über die Altstadt von Jerusalem, Punkt, mit ihren vier Vierteln. Zweite Regel: Bleib Erzähler, widersteh der Versuchung, deinen Senf zum Besten zu geben, was du über alles Mögliche denkst. Ich weiß manchmal gar nicht so genau, was ich darüber denken soll. Ich halte mich ans Erzählen. Ich meine, ich glaube, die meisten Leute verbinden mit Jerusalem zwei Vorstellungen. Die eine Vorstellung ist, wenn sie das in ihrer Kindheit in der Bibel gelesen haben, im Unterricht, Kommunionunterricht oder so. Die zweite Vorstellung, die sie damit verbinden, ist ständig in Nachrichten. Es ist wieder was hochgegangen, es ist jemand mit dem Messer auf jemanden losgegangen und so weiter. Aber zu erzählen, was diese Stadt wirklich ist und wie es sich dort lebt und wie diese Stadt funktioniert und wie sie sich anfühlt, wie sie riecht, was man hört, wenn man da durchgeht, die Schicksale, die in dieser Stadt so hoch konzentriert vereint sind und die Geschichten, das war meine Absicht.
Abschließende Frage: Wie ist Ihr jetziger Kontakt? Sie waren zum Beispiel oft in der Domitio-Abtei, haben da mit dem Abt sich auch getroffen. Sind da Kontakte geblieben oder waren Sie zwischendurch schon mal wieder in Jerusalem?
Nein, ich war zwischendurch noch nicht wieder da, leider. Das wollte ich so gerne, aber das hat nicht geklappt. Ich hoffe, dass es bald geht. Die Kontakte sind geblieben, ja. Das ist so und wird, denke ich, auch so bleiben.
Besonders die Domitio-Abtei ist ja so eine kleine Oase.
Die Domitio-Abtei, aber auch die Franziskaner in der Terra Santa. Mit einigen von ihnen habe ich auch einen guten Kontakt und einigen anderen Leuten auch.
Vielen Dank, Wolfgang Büscher. Ein Frühling in Jerusalem, so heißt sein Buch. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Das Buch hat 234 Seiten und es kostet 20 €. Dankeschön.